Herzlichen Dank für die Lieder, die mich sehr angesprochen haben. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Ich sollte als erstes Grüße ausrichten von meiner Mitarbeiterin, von der Ruth Schelker. Sie lässt sich entschuldigen. Ihre Mutter geht es nicht gut und sie ist schon seit mehreren Wochen immer wieder bei ihr. Wir haben gesungen, dass durch uns seine Liebe sichtbar wird und dass die Welt auf den Kopf gestellt wird. Ich werde euch vielleicht ein bisschen auf den Kopf stellen heute, wenn wir durch die Bibel gehen. Feuer und Geist, anders als erwartet. Es war etwa ein bisschen mehr als 10 Jahre her, als ich einen Besuch gemacht habe. Ich arbeite mit OM, Operation Mobilisation, und habe einen Feldbesuch gemacht in der Türkei im April 2017. Am Tag, nachdem ich angekommen bin, ist etwas ganz Grässliches passiert. Ich weiß nicht, die Leute können sich noch erinnern. In der Stadt Malatya ist ein deutscher Mitarbeiter, nicht von ihm, von einer anderen Mission, der Bibelübersetzung gemacht hat, ist grausam ermordet worden, zusammen mit zwei lokalen türkischen Gläubigen. Ich weiß noch, was das aufgewühlt hat. Ich habe dann eine Woche lang Gemeinde besucht, Mitarbeiter, und alle waren schockiert. Und bis heute ist es immer wieder eine Frage, was läuft denn dort? Wieso hat Gott das zugelassen? Das ist die eine Frage. Aber gleichzeitig auch die Frage, wer sorgt denn da für Gerechtigkeit? Wer tut die Hintermänner, die eigentlich dahinter stehen, wo man gewusst hat, das hat es Hintermänner, die hat man nie wirklich verfolgt. Und da kommt in einem so ein bisschen als Mensch jetzt das Gefühl auf, wer sorgt da für Gerechtigkeit? Wer schaut, dass der Fall gelöst wird? Und was machen wir mit diesen Übeltätern? Wir haben jetzt die Übeltäter selber zur lebenslänglichen Haft verurteilt, endlich vor einem Jahr, also quasi 10 Jahre später. Lang sind sie vorhin rumgelaufen. Aber ich habe gemerkt, unser Durst nach Gerechtigkeit ist sehr gross. Manchmal sogar überbordend. Ich weiss noch früher, als ich Kind war, und wir haben daheim eine Tagesschau geschaut, und mein Vater ist manchmal ist er plötzlich so wütig geworden, der hat gesagt, die müssen wir alle an die Wand stellen und erschiessen. Das war sein Spruch. Und ich habe gemerkt, es plagt ihm die Gerechtigkeit. Da sieht er ein Unrecht, das passiert in der Welt, und da muss doch etwas passieren. Da muss doch Gerechtigkeit passieren. Ob es gerade so muss sein, ist die andere Frage. Aber wir erwarten doch, dass etwas eingreift. Und schauen wir mal in unserem Alltag. Ist es nicht auch so, dass wir in unserem Alltag manchmal doch hoffen, dass jetzt Gerechtigkeit passiert? Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und selber schon am Limit von der Geschwindigkeit und überhaupt mich noch einer mit höherer Geschwindigkeit links oder rechts, je nachdem, denke ich manchmal, hoffentlich ist davor ein Radar fallen. Ist noch nicht so weit so gegangen. Oder ich bin selber Velofahrer, aber wenn ich Velofahrer bei Rot drüber fahre, hoffentlich hat es einen Polizist auf der anderen Seite, der endlich dafür Gerechtigkeit sorgt. Der Mensch sehnt sich immer wieder nach Gerechtigkeit oder auch nach Bestrafung. Einerseits, dass etwas gelöst wird, auf der anderen Seite auch, dass gerechte Strafe passiert. Wir sehen das in verschiedensten Aspekten von unserem Leben. Sei das bei Gerichtsverfahren, dass ein Fall gelöst wird, oder in der Politik, aber auch in Kunst, Musik oder Film. Zum Beispiel, alle Krimis sind nach diesem Schema aufgebaut. Da gibt es ein Problem, ein Prinzip, also irgendeinen Kriminalfall. Und dann ist man 45 Minuten lang dran, zu schauen, wer den Fall löst. Und nach 45 Minuten muss der gelöst sein. Und hoffentlich der Täter bestraft. Und der Zuschauer hoffentlich erlöst. Das Suchen einerseits nach Bestrafung von einem Täter, andererseits auch, dass die Sache gelöst wird. Der Mensch sehnt sich innerlich einerseits nach Erlösung und gleichzeitig auch nach Bestrafung, nach Barmherzigkeit und nach Gerechtigkeit gleichzeitig. Jetzt sage ich mir als Christ, ja, dafür ist Jesus gekommen, dafür ist der Messias, Jesus Christus doch gekommen, für Gerechtigkeit zu sorgen und für Barmherzigkeit zu leben. Er hat beides gebracht. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, aber er ist ja gescheitert am Kreuz. Was soll denn der Jesus dort am Kreuz gemacht haben? Wir feiern das Jahr 500 Jahre Reformation, wo der Luther seine 95 Thesen hat an die Schlosskirche von Wittenberg geheftet. Für die Reformation ist der gekreuzigte Jesus zum Mittelpunkt geworden. Vor allem. Und das drückt sich in diesem Bild aus vom Lukas Cranach, im Jüngeren. Er zeichnet hier Jesus, der Gekreuzigte, in der Mitte. Rechts davon sehen wir den Luther mit der Hand auf der Bibel, der auf den Gekreuzigten hinweisen. Und auf der anderen Seite, inklusive der Maler mit dem Bart, das ist der Maler selber, der auf den Jesus, der Gekreuzigte, schaut. Auf den, der die Strafe scheinbar auf sich genommen hat. Die Frage ist, der Jesus, wie er da dargestellt wird, tut er wirklich die Sehnsucht nach Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gleichzeitig befriedigen? Wer ist denn der Jesus? Ich möchte euch gerne einen Mann bekannt machen, der Jesus angekündigt hat, Johannes der Täufer. Er hat auf den Messias hingewiesen und mit euch den Vers aus Lukas 3, Vers 15 bis 17 kurz mit euch lesen. Johannes der Täufer hat den Messias angekündigt. Endlich kommt der Messias. Das ganze Volk Israel, wir sagen, ganz Jerusalem ist in die Wüste an Jordan geströmt, um den Johannes zu hören. Und sie haben gemeint, Johannes könnte der Messias sein. Das heisst, das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wortschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer vernichten oder verbrennen. Hier kündet Johannes an, nicht er ist der Messias, sondern der, der kommt. Wir wissen, das ist dann Jesus selber. Und der, der kommt, sagt Johannes, kommt euch taufen mit Geist und mit Feuer. Und er wird der Weizen in der Scheune sammeln. Was ist denn mit Weizen gemeint? Und was ist mit Spreu gemeint? Was denkt ihr? Was ist der Weizen? Wer ist damit gemeint? Wer gehört zum Weizen? Heute können wir sagen Christen, ja. Aber damals müssen wir halt für was Johannes, was hat die Leute verstanden damals? Die den annehmen, das haben sie dann noch nicht gewusst. Aber für einen Juden war damals klar, wenn mit Weizen die Rede war, dann war es ein Gerechter, einer, der gerecht ist vor Gott. Einer, der seine Gebote umsetzt, der nach den Vorgaben von Gott lebt. Wer ist denn Spreu? Wer gehört zu der Spreu? Die anderen. Genau. Die sich gar nicht nach Gott ausrichten, die im Prinzip ganz sicher mal alle Heiden damals, all die mit Gott nichts am Hut haben. Das ist Spreu. Die Ungerechten. Die nicht nach seinen Geboten leben. Und Johannes hat den Messias verstanden als einen, der den Heiligen Geist und Feuer bringt. Das heisst, mit dem Heiligen Geist auch Barmherzigkeit, Gegenwart von Gott, aber mit Feuer auch das Gericht. Das ist ein anderes Wort für Gericht. Er wird bestrafen. Er wird die richten. Er wird den Weizen in die Scheune tun und die Spreu verbrennen. Ganz klare Aussage vom Gericht, das mit dem Messias kommt. Ist das wirklich so gewesen mit Jesus? Ich werde euch auf eine überraschende Reise mitnehmen durch die Bibel, durch das Lukas-Evangelium, und möchte zeigen, Jesus hat alle überrascht, vollkommen überrascht, wie er gehandelt hat. Ich habe 7 Überraschungen. Also ich gehe mal wirklich mit euch durch die Bibel. 7 Überraschungen. Die erste Überraschung ist Lukas 3, 21 und 22, kurz darauf aber. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe, also er hat sich von Johannes dem Täufer taufen. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbare Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wo ist da die Überraschung, wenn man mal versteht, was Johannes angekündigt hat? Wo ist hier die Überraschung? Was ist da die Überraschung? Das ist die erste Überraschung. Er selber lässt sich taufen. Nicht er tauft, sondern er selber tauft sich. Wir verstehen das als, er wird den Menschen gleich. Er tut sich ihnen gleichstellen. Solidarisch. Aber es gibt noch eine zweite Überraschung. Die Johannes hat doch gesagt, ja. Der Himmel tut sich auf. Und was kommt? Feuer. Eine Taube. Der Heilige Geist kommt, aber wo ist das Feuer? Es ist kein Feuer. Gehen wir zur zweiten Überraschung. Lukas 4, ab Vers 16. Es war seine Antrittsrede, wo er das erste Mal öffentlich auftreten ist in der Synagoge in Nazareth. Da heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn liegt auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Jesus zitiert aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 61, die ersten Verse. Was denkt ihr, wo könnte da die Überraschung sein? Und es heisst einfach dort, alle in den Synagogen sahen ihn gespannt an. Das ist ein bisschen mild ausgedrückt. Sie haben unglaublich auf ihn gestarrt. Irgendetwas muss da gewesen sein, was sie völlig überrascht hat. Fast ein bisschen entsetzt haben. Also es ist wie der Ausdruck, sie sind angestarrt aus Entsetzen. Was denkt ihr, was ist da passiert? Ja, da hat er zitiert. Aus dem Jesaja, das stimmt. Aber er hat die auch bekommen.
Einheit mit Gott. Also er hat den Auftrag, er ist es ja.
Er sagt, es hat sich hier erfüllt. Das war nachher der zweite Schock gewesen. Aber er hat ein ganz etwas gemacht, was man nie machen darf. Er hat sich die Freiheit genommen, etwas nicht zu zitieren. Das war jetzt eine Gemeinde von mir. Er hat nämlich etwas nicht zitiert. Und zwar heisst, und zum Zitat gehört, und einen Tag der Rache des Herrn. Gehört zum Zitat. Das hat er nicht zitiert. Und das hat die Leute entsetzt. Wie kann er sich überhaupt erlauben, ein alttestamentliches Zitat einfach etwas rauszulassen? Das macht man nicht. Aber Jesus nimmt sich die Freiheit. Und er lässt genau das aus. Das Feuer, die Rache, das Gericht. Zitiert er nicht. Wieso erlaubt er sich das? Und dann, das lesen wir da nicht mehr, aber nachher verschärft sich die Situation noch. Nämlich, er zitiert nämlich Glaubensvorbilder, die sich daran ausrichten können, nach dem Bibeltext. Und er zitiert die Witwe in Sidon und der Hauptmann Naaman aus Syrien. Das war ein Skandal, was Jesus gemacht hat. Es hätte genügend Beispiele im Alten Testament von israelischen Gläubigen, von Propheten und anderen. Und er konnte zitieren. Aber nein, Jesus fällt sie nur die Heiden zu zitieren. Die Spreu in den Augen der Leute. Als Vorbilder. Und genau die sollen Vorbilder sein. Und es zeigt, dass irgendwie die Barmherzigkeit, die Gnade von Gott, nicht erst mit Jesus gekommen ist, sondern schon im Alten Testament da war. Das ist wie etwas, wo Jesus darauf hinweist, das ist schon früher gewesen. Was ich jetzt bringe, ist eigentlich nichts Neues. Barmherzigkeit von Gott. Aber ich muss weiter, ich habe 7 Überraschungen. Die dritte Überraschung. Lukas 5, Verse 27 bis 32. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Wir wissen, er heißt auch Matthäus später. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Buße oder zur Umkehr zu rufen. Was ist die Überraschung in diesem Text? Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf Johannes den Täufer, da kommt der Messias, der bringt Heiligen Geist und Feuer. Zu wem geht er? Zu Spreu. Zu denen, die nicht gerecht sind, zu den Ungerechten. Er geht nicht nur zu ihnen, er macht sogar noch Party mit ihnen. Und dann bringt er einen sogenannten Parallelsatz, um damit etwas Wichtiges zu sagen, das verdichtet ist. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und der Parallelsatz, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Jesus hat sich selber nie als Arzt bezeichnet. Er hat niemals gesagt im Johannes-Evangelium, ich bin der Arzt. Hier ist das einzige Mal, wo er sich als Arzt bezeichnet. Obwohl er sonst immer wieder Leute geheilt hat, nur hier bezeichnet er sich als Arzt. Und wenn es heisst, er ist der Arzt, was tut denn der Arzt machen? Was tut er heilen? Für was ist er Arzt? Zum was heilen? Ja, zähl. Ja, genau. Dass man
wieder eins
wird. Das Heil, die Sünde eigentlich. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Also er ist gekommen, um die Sünde, uns von der Sünde zu heilen. Ja, was ist denn die Sünde im Kern? Das Problem der Sünde ist nicht, dass wir vielleicht eben zu schnell fahren und dann einen Buss überkommen und dort den Sündigen, sondern der Kern der Sünde ist, dass der Mensch sich von Gott distanziert hat. Er hat sich entfernt. Sünde heisst eigentlich im Kern Distanz. Und wenn Jesus gekommen ist, um Sünder zur Buße oder zur Umkehr zu rufen, dann ist es, um die Distanz wieder aufzuheben. Hat Jesus hier eine Bußpredigt gehalten? Nein, nein, er geht an eine Party. Nicht vor einer Bußpredigt, die er gibt an die Sünder. Was heisst denn Buß oder Umkehr? Das Wort Metanoia heisst eigentlich mal, zuerst einmal nachdenken. Und dann als zweites umdenken. Und dann aus dem heraus kommt ein Umkehren. Und weil Jesus zu den Sünden geht und mit ihnen eine Party macht, ein Rabbi, der das sonst nie machen würde, das bringt Leute zum Nachdenken, zum Umdenken und dann zum Umkehren. Jesus hebt selber die Distanz auf, die zwischen der Spreu und Gott geherrscht hat. Er selber geht zu der Spreu. Er selber geht zu den Ungerechten. Gott ist gekommen, um Sünder zur Versöhnung mit Gott zu bringen. Und darum festet er mit ihnen, weil er die Distanz aufgelöst hat. Und das wünscht sich Gott. Die vierte Überraschung. Lukas 9. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern. Er schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Johannes und Jakobus, ja bekannt als die Donnersöhne, sie auch jünger waren zuerst von Johannes dem Täufer. Sie sind voll dem Denken inne, noch von Johannes dem Täufer. Und sie wünschen sich, dass die Samariter, das ist ja ein Feind, also Israel hat das gar nicht gern gehabt, das Volk, sie haben es gehasst, dass Feuer auf das Volk, auf das Dorf runtergeht. Und hier heisst, Jesus hat sie zurechtgewiesen. Eigentlich heisst, er ist mega scharf mit ihnen gewesen, unglaublich scharf mit ihnen gesagt, das kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Wie wenn er etwas verhindern oder auch zeigen will. Und der Hass war eigentlich auch gegenseitig. Auch die Samariter haben ja die Israelis gehasst und darum haben sie ihnen keine Unterkunft gegeben. Etwas, was man eigentlich gar nicht macht, das ist im Nahen Osten, im Orient, das macht man nicht. Und damit tut man eine Feindschaft auch zum Ausdruck bringen. Und die Reaktion von diesen zwei Jüngern war einfach Feuer. Und dann wäre das Problem gelöst. Jetzt hat doch, wenn Jesus der Messias ist, jetzt ist die Chance, damit er endlich das Feuer anwenden kann. Und nicht nur den Heiligen Geist. Dann endlich zeigen, wo der Bartli der Most hält, wie wir manchmal sagen. Aber Jesus verzichtet darauf. Er stoppt sogar seine Jünger mit scharfen Worten. Kein Feuer. Wir gehen zur fünften Überraschung. Lukas 19. Vers 10. Wir kennen, es ist die Geschichte mit dem Zollinnehmer, mit dem Zachäus. Jesus lässt sich einladen zum Mittag oder zum Nacht. Und der Zachäus ist so überrascht, dass er all sein Reichtum oder weggeben oder zurückgeben will, was er an Ungerechten gemacht hat. Und da heisst es am Schluss von dieser Geschichte: Und der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Besuch von Jesus beim Zachäus hat den Zachäus völlig verändert. Es hat seine Sicht, seine Lebenshaltung verändert. Ein Gitzknecht, wie er war, ist plötzlich grosszügig geworden. Und Jesus sagt am Schluss: Ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Und eigentlich das Wort Sozo, das griechische Wort retten, heisst eigentlich gleichzeitig auch heimholen. Jesus ist gekommen, um uns heimzuholen. In Gemeinschaft mit dem Vater. Aber auch da, kein Wort von Feuer. Hätte Johannes den Täufer nur leere Worte gehabt? Seine Ankündigung von Jesus, dass er wird Heiligen Geist und Feuer bringen. Ich komme zur sechsten Überraschung. Er sagt es einmal, Jesus. Sehr eine mysteriöse Aussage, Lukas 12. Da sagt Jesus: Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen, aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollbracht ist. Wir erinnern uns da, das Wort Feuer ist Symbol für das Gericht von Gott. Das Gericht, das für die Ungläubigen, für die Ungerechten, für die Spreu, für die Gottfernsteher schon reserviert ist, nach Johannes. Von diesem Feuer redet jetzt Jesus. Er kommt, um ein Feuer anzuzünden, das Feuer vom Gericht. Und er tut es irgendwie mit einer Taufe verbinden. Was denkt ihr, von was redet er da? Aus ihrer Kreuzigung. Nein, macht das Wort, bis sie vollbracht ist, ist exakt, was er am Schluss hat gesagt am Kreuz. Es ist vollbracht. Das gleiche Wort. Seine Taufe ist eigentlich sein Tod am Kreuz. Quasi mit seiner Taufe hat er am Kreuz hat er das Feuer gelöscht vom Gericht, das über uns Menschen und jeder von uns hat eigentlich das Gericht verdient. Das Feuer. Die Verurteilung. Er hat das Gericht auf sich genommen. Das, was für die Spreu gilt, für die Ungerechten. Und darum können die Reformatoren auf den Jesus hinweisen, die sagen, der Gekreuzigte, er ist der, der für uns gestorben ist. Er, wenn wir ihm anvertrauen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann ist er der, der uns vor dem Gericht bewahrt. Und ich werde dir Mut machen, wenn du bis jetzt noch nicht hast können Glauben fassen an den Jesus, an den Gekreuzigten, mach es heute ernst. Weil es gibt irgendwann ein Gericht. Aber Jesus, wenn du an ihm vertraust, dann wirst du vor einem Gericht verschont. Du darfst seine Barmherzigkeit empfangen. Vertraue dein Leben Jesus an. Nimm das Opfer, das er für dich gemacht hat, an. Denn er ist gekommen, um uns Barmherzigkeit zu geben. Noch eine letzte Überraschung. Übrigens, noch zu dieser Taufe am Kreuz. Eigentlich weiss man auch, dass der Kelch, den Jesus getrunken hat, ist wahrscheinlich der dritte Kelch gewesen. Und der dritte Kelch symbolisiert das Gericht, das über die Heiden kommt. Er hat das getrunken. Er ist an unserer Stelle gestorben. Er hat an unserer Stelle das Feuer auf sich genommen. Das Gericht auf sich genommen. Und wir dürfen frei sein. In ihm. Die letzte Überraschung. Es gibt noch mehr, ich habe nicht alle genommen, aber ich habe jetzt auf 7 beschränkt. In der Apostelgeschichte, die Lukas ja auch geschrieben hat, fast seine letzten Worte, sagt Jesus, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Das war ja kurz vor Pfingsten. Auch hier kein Wort mehr von Feuer, nur noch der Heilige Geist. Am Kreuz ist das Feuer gelöscht worden. Und die Botschaft, die wir heute noch herausbringen, ist die Botschaft von dieser Barmherzigkeit, von dieser Vergebung, die wir in Jesus finden können. Und das heisst auch, wir müssen uns nicht als Christen als Bestrafer und als Richter aufspielen. Wir werden mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden. Aber Jesus fordert uns auf, wie er das Leben von der Barmherzigkeit zu führen. Menschen können auf den Jesus hinweisen, wie Jesus selber das gemacht hat. Zu den Menschen zu gehen, die weit weg sind, um die Distanz zu Gott aufzulösen. Und zu erfahren, wie Gott die Menschen genau so liebt, wie Jesus das uns gezeigt hat. Und darum möchte ich dir Mut machen, wenn du schon an Jesus glaubst, aber dich ungerecht befandet fühlst, lass dich neu erfüllen von dieser Barmherzigkeit, die Jesus hatte. Dass du der bist, wo Jesus dich aussenden will, um können zu den Menschen zu gehen, um die Distanz aufzulösen, die da ist zu Gott, zu anderen Menschen. Und das kann Erstaunliches passieren. Ich werde aufhören mit dieser Geschichte, die ich am Anfang hatte, von dieser Familie von Tilman Geske, wo ermordet worden ist in Malatya. In ihrem Buch von der Frau, Susanne Geske, sie leben immer noch dort mit ihren Kind im Fall. Sie hatten 3 Kinder. Die kleine, die dritte, das Mädchen, war in dem Moment etwa 8, als ihr Vater umgebracht wurde. Ein Jahr später haben sie das Neue Testament bekommen, neu gedruckte, neu übersetzte Neue Testament auf Türkisch. Und dann hat das Mädchen zu Mami gesagt, Mami, könnten wir nicht auch noch das Neue Testament diesen 3 Mörder bringen, die meine Eltern, mein Vater und die anderen 2 umgebracht haben. Und die Mutter sagt, ja, wie kommst du auf die Idee? Dann sagt sie, weißt du, wir könnten ihnen das Neue Testament gegeben, dann könnten sie drinnen lesen, wie Jesus sie liebt. Und dann würden sie vielleicht Jesus kennenlernen. Und dann nachher, wenn sie in den Himmel kommen, dann könnten sie vielleicht beim Papi Entschuldigung sagen für das, was sie gemacht haben. Das ist für mich Barmherzigkeit leben. Dir ist Ungerechtigkeit geschehen und das wird immer wieder passieren. Aber Gott will uns mit dieser Kraft erfüllen, die nur er hat, um uns mit Barmherzigkeit zu den Menschen zu schicken, die weit weg sind von Jesus. Ich will gerne beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einfach für alle Menschen so überraschend bist. Ja, du bist für Gerechtigkeit und du hast gesagt, ich kann es nur über Barmherzigkeit erreichen. Und gleich ist es so schwer zu begreifen für uns, wenn wir ungerecht selber erleben am Leib. Und ich werde einfach bitten, Herr, schenk du uns deinen Geist, deinen Heiligen Geist. Erfüllt uns mit dem Heiligen Geist, der uns mit Barmherzigkeit erfüllt, um die Distanzen auflösen, die wir manchmal selber geschaffen haben. Die Distanzen zu Menschen, die fern sind von dir. Damit du kannst reden. Durch uns. Und deine Liebe sichtbar wird durch uns. So wie wir so gesungen haben. Bevollmächtige du uns, Herr. Wir brauchen deine Hilfe dazu. Amen.